Total Digital ist ein Podcast der Stiftung Deutsche Bestattungskultur. In regelmäßigen Abständen wollen wir mit unseren Gästen darüber sprechen, wie sich unsere Bestattungskultur und die Bestattungsbranche im Kontext digitaler Entwicklungen verändern. Welche Rolle spielen digitale Angebote und Prozesse bereits heute? Vor welchen Herausforderungen steht die Bestattungsbranche? Und welche Chancen bergen diese Herausforderungen? Ich freue mich, dass wir diesen Fragen in dieser und in den kommenden Folgen gemeinsam nachgehen. Wir, das sind Dr. Simon Walter von der Stiftung Deutsche Bestattungskultur und ich. Mein Name ist Jörg Noll.
Ja, hallo Jörg. Nachdem wir in der Pilotfolge unseres Podcasts einen ja ausführlichen Rückblick geworfen haben auf die Fachtagung in Berlin damals, freut es mich sehr, dass wir dieses Format jetzt verstetigen. Und du hast schon gesagt, wir wollen mit ganz unterschiedlichen Akteuren sprechen und dabei vornehmlich in die Praxis eintauchen. Also schauen, inwiefern ist die Branche heute schon digital? Wie wird digital getrauert und erinnert? Wie sehen digitale Bedürfnisse und die entsprechenden Angebote ganz konkret aus? Ich denke, dazu gibt es sehr viel zu besprechen und wir möchten die richtigen Menschen vor das Mikrofon bekommen, um diese Fragen zu vertiefen.
In der letzten Folge hatten wir zum Einstieg mit der Trendforscherin Stefanie Schillmüller über neue digitale Formen der Trauer und des Trauerns gesprochen. Vielleicht noch nicht in der Breite angekommen, aber auf jeden Fall schon medial präsent ist das Konzept virtueller Erinnerungsräume, die über die Möglichkeiten von sozusagen normalen Gedankenportalen weit hinausgehen. Das Unternehmen Erinnerungsraum aus Berlin entwickelt solche Räume, in denen man auch aktiv werden kann. Und wir freuen uns, dass heute die Mitgründerin Lilly Berger bei uns zu Gast ist. Willkommen, Lilly.
Hallo, vielen Dank, Simon. Vielen Dank, Jörg. Ich finde es total toll, dass ihr diesem Thema einen eigenen Podcast widmet und dem ein Sprachrohr gebt. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein darf.
Immer gerne. Schön, dass du da bist. Lass mich gleich mit der ersten Frage anfangen, Lilly. Du hast ja bereits Erinnerungsräume gestaltet und dabei ganz unmittelbare Erfahrungen gesammelt. Was genau sind virtuelle Erinnerungsräume?
Das kann man sich vorstellen wie eine Galerie des Lebens. Man betritt über den Browser, zum Beispiel übers Handy oder den Laptop, natürlich auch über die VR-Brille möglich, aber haben ja die meisten noch nicht zu Hause. Also betrete ich über den Browser einen Raum als Avatar und kann mich in diesem Raum richtig bewegen. Ich kann durch den Raum laufen und mir anschauen, was in diesem Raum hinterlegt wurde, welche Erinnerungen platziert wurden. Das können Texte sein, das können Bilder an den Wänden sein, das können Sprachnachrichten sein. Und mit diesen Erinnerungen kann ich interagieren. Also wenn ich ein Foto sehe, kann ich meine eigene Erinnerung zu diesem Foto dort festhalten, schriftlich oder eben mit Sprache. Und in dem Moment, wo dann jemand Neues in den Raum kommt und dieses Foto sieht und meine Erinnerung zu diesem Foto, bekommt dieser Mensch eine neue Erinnerung an den Verstorbenen, an die Verstorbene.
Jetzt habe ich natürlich wieder ganz viele erstmal Verständigungsfragen. Also das ist schon, ich weiß, unsere Hörer sind natürlich auch schon nicht ganz unbekannt im virtuellen Raum beziehungsweise im digitalen Bereich, dass man da natürlich sagen, aber zwei Dinge müssen wir doch eben ganz kurz klären. VR-Brille, was meinst du damit genau?
Gute Frage. Also VR-Brillen, das sind diese Brillen, die man aufzieht und womit man dann in eine virtuelle Welt eintauchen kann. Und diese Brillen, die sind jetzt immer mehr am Kommen sozusagen. Es ist die große Frage, ob die sich wirklich durchsetzen werden. Ein großes Thema dieser Brillen ist, wenn man sie aufsetzt, ist man so ganz in einer eigenen Welt und nimmt die Außenwelt kaum noch wahr, weil man sie zum Beispiel nicht sieht. Und die Zukunft der VR-Brillen möchte das ändern, dass eben die Realität mit eingebunden wird in die virtuelle Realität. Das nennt man dann Augmented Reality. Mhm. Und das wird, ja, in Zukunft wird sich herausstellen, inwieweit sich das durchsetzt. Aber genau da sind wir schon an der richtigen Schnittstelle, wo wir mit dem virtuellen Erinnerungsraum ansetzen.
Mhm. Weil ich stelle die Frage ja nicht nur wegen des Schauens, sondern du sagst gerade, Erinnerung festhalten mit Sprache, auch mit Schrift. Aber ich kann mir vorstellen, dass du natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen könntest, nämlich wenn du diese VR-Brille hast und du hast natürlich einen Handschuh an wahrscheinlich, dass du sogar noch ganz andere Sachen machen könntest in diesem Raum.
Ich komme jetzt hier gerade von der Leben und Tod, das war die Messe in Freiburg. rund um ja, Trauerarbeit. Und da hatten wir zwei Versionen eines virtuellen Erinnerungsraums. Einmal mit der VR-Brille, in der man auch Hände hatte. Und Menschen tatsächlich relativ schnell gefragt haben, was kann ich mit diesen Händen tun? Kann ich diese Tür öffnen? Kann ich irgendwas malen? Kann ich irgendwie Gegenstände greifen? Das heißt, man wird so in diesem Raum, möchte man aktiv werden, weil man plötzlich ein Medium mehr hat, das man nutzen kann, und zwar wirklich Hände. Und dann hatten wir parallel den gleichen Raum als AR, also Augmented Reality Experience auf dem iPad. Und das funktioniert so, dass man das iPad in der Hand hat und wirklich loslaufen kann in diesem Raum und sich in diesem Raum umgucken kann, während man das iPad auch in die Richtung hält, in die man schaut. Und wir haben gleichzeitig die Messe an sich mit eingebunden, indem man zum Beispiel, wenn man aus dem Fenster guckt, über das iPad, also man ist in diesem Raum, man kann aus dem Fenster gucken, aus diesem Raum heraus, sieht man wiederum die Messe, also man sieht die Umgebung.
Das andere Wort, das du benutzt hattest, gerade bei deiner Einführung, war das Wort Avatar. Avatar ist ja eine Art Stellvertreter. Was ist das für ein Stellvertreter?
Der Avatar wird jetzt vor allem, es liegt ja in aller Munde, dem Metaverse, eine wichtige Rolle spielen. Das ist sozusagen wie mein Charakter, mit dem ich mich in diese virtuellen Welten einlogge. Und zum Beispiel eine große Frage, die noch im Raum steht, ist, kann ich mit meinem Avatar, ich habe mich zum Beispiel dafür entschieden, dass mein Avatar zurzeit so aussieht wie ich, also sie ist blond, sie ist blauäugig, sie ist weiblich, aber ich bin da natürlich komplett frei, den Avatar so zu gestalten, wie ich möchte. Und ob ich dann mit meinem eigenen Avatar die unterschiedlichen Schnittstellen betreten kann, das ist noch eine offene Frage, das ist, wird viel diskutiert und wird auch viel, viel gewünscht. Es sind aber so viele unterschiedliche Anbieter, die Metaverse, virtuelle Welten im Metaverse kreieren, dass es noch nicht klar ist, ob diese Schnittstellen funktionieren. Aber das ist jetzt vielleicht schon zu tief gegangen. Also vielleicht sage ich noch mal einfacher. Avatare sind sozusagen virtuelle Abbilder von dem, wie ich mich präsentieren möchte. Also ich kann mich daran orientieren, wie ich aussehe. Ich kann auch über ein Foto hochladend einen Avatar erstellen lassen. Ich kann ihn aber auch ganz frei kreieren. Also ein Beispiel, ich sehe als Avatar genauso aus wie in Realität. Aber eine gute Freundin von mir hat sich entschieden, dass sie gerne ein anderes Geschlecht sein möchte und eine andere Hautfarbe haben möchte. Und da sind wir ganz frei.
Hat das auch was zu tun mit der Trauer selbst vielleicht, dass Menschen beeinflusst durch ihre Art der Trauer sich eine Art Avatar sucht? Hast du da schon irgendwie Erfahrungen mit?
Momentan ist es noch so, dass die Avatare nicht mitaltern. Das heißt, die sind immer jung. Und wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall von einer Krebspatientin, die schon sehr äußerlich sich sehr verändert hatte durch die Krankheit. Und ihr fiel schwer, Videocalls zu machen, weil sie immer wieder sich selbst gesehen hat, wie krank sie ist und auch ihr Gegenüber so agiert hat, wie krank, also dass sie eben krank aussieht. Und in dem Moment, wo sie virtuelle Räume genutzt hat, um sich dort zu verabreden und Menschen zu treffen und dort als Avatar aufgetaucht ist, kam plötzlich eine Leichtigkeit rein. Die Menschen, mit denen sie, also die Freunde, die kamen, die konnten plötzlich nochmal lachen und sich über witzige Geschichten aus der Jugend teilen. Und das war, ja, das war total schön zu sehen, wie dieser Avatar dieses, ja, so eine Leichtigkeit wieder reingebracht hat in einen Moment, der für alle Beteiligten sehr schwer war.
Ja, das ist also nicht nur für Hinterbliebene und Trauernde, sondern du kannst diesen Erinnerungsraum auch wirklich schon benutzen für, naja, um Abschied zu nehmen.
Ja, vielleicht fange ich einfach noch mal kurz an zu erzählen, was wir in den letzten 2 Jahren gemacht haben und an welchem Punkt wir jetzt sind. Vor 2 Jahren haben wir angefangen mit einer virtuellen Erinnerungsinsel. Da konnten Sprachnachrichten hinterlassen werden. Also einfach eine Anekdote an einen Menschen, der bereits gestorben war und an die man sich gerne erinnert. Und da wurden auf dieser Insel lauter kleine Stationen sind entstanden, in denen von Erinnerungen erzählt wurden. Und daraus ableitend haben wir dann gemerkt, die Insel, die gefällt nicht jedem, die ist sehr weitläufig. Es bräuchte vielleicht einen Raum, der uns mehr erinnert an das, was uns vertraut ist. Und dann entstand ein Raum, in dem Bänke stehen. Bänke braucht man im virtuellen Raum eigentlich gar nicht. Wo Wände sind, wo auch Bilder an die Wände gehangen werden können, um so ein bisschen so ein Gefühl von Geborgenheit zu simulieren. Und in der Mitte des Raums steht ein großer Baum. Man kennt das sonst zum Beispiel aus der Kirche, da würde dann vielleicht ein Kreuz stehen. In unserem Fall möchten wir gerne komplett offen sein, was die Glaubensrichtung angeht. Das heißt, wir haben uns für das Symbol des Baums des Lebens entschieden. Und dann haben wir eine Anfrage bekommen vor 1,5 Jahren von Mavis. Der ist 14 gewesen damals und sein Vater lag im Sterben. Und er hat gefragt, ob wir mit ihm die Lieblingskneipe seines Vaters nachbauen würden. Und dann haben wir die Stammkneipen nachgebaut und er hat das vor allem alles selber gemacht. Das ist jetzt eben in diesen 2 Jahren Forschungsarbeit entstanden. Und wir haben gemerkt, wie das für diesen 14-Jährigen total wichtig war, seinem Vater so einen Ort zu bauen und ihm nochmal so eine, ja, in seiner eigenen Sprache, ich meine, der ist im Internet groß geworden quasi, ja, etwas geben zu können. Und als der Vater dann gestorben ist, dann hat er eine Mail rumgeschickt und nach Erinnerungsgeschichten und Fotos in der Familie gefragt und im Freundeskreis. Und dann wurden die alle eingesendet, dann wurden die aufgehangen in dieser Kneipe. Und ein halbes Jahr später, als der Vater Geburtstag gehabt hätte, haben wir eine Geburtstagsparty in diesem Raum gefeiert und haben uns gegenseitig, ja, diese Fotos wurden dann vorgestellt und Geschichten dazu ausgetauscht.
Wohl, ich glaube, das ist jetzt ist jedem auch klar, was wirklich ein Erinnerungsraum ist. Oder was denkst du, Simon?
Ja, das hast du jetzt ja sehr anschaulich beschrieben. Und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer kennen dich bestimmt auch bereits von diesem ehemaligen Projekt Favell, für das du tätig warst. Ist denn jetzt das neue Unternehmen direkt daraus hervorgegangen? Oder wie ist die Verbindung zwischen dem alten und dem neuen?
Favell, das war eben ein Projekt in den letzten 2 Jahren, angegliedert an die Universität der Künste in Berlin und jetzt zuletzt Universität in Babelsberg, die Filmuniversität in Babelsberg. Wir waren alle drei, Jennifer, Markus und ich, Studenten an der Filmuniversität und dieses Projekt ist sozusagen aus dem Studium heraus entstanden und war, ja, man könnte sagen, ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, wo wir eben uns virtuellen Räumen gewidmet haben. Und wir haben am Anfang zum Beispiel geforscht, 2D versus 3D. Und haben dann ganz klar festgestellt, 2D ist viel leichter für den Nutzer oder die Nutzerin zu bedienen, weil das ist etwas Vertrautes. Wir hatten gerade so die erste Corona-Welle. Viele haben eben angefangen, jetzt Zoom-Calls oder Video-Calls zu lernen und zu beherrschen. Und wir haben gemerkt, so diese 2D-Welten, das funktioniert sehr einfach von der Bedienung, das ist sehr vertraut. Und 3D, da ist eine Hürde da. Man muss sich erstmal einlassen. Man muss erstmal verstehen, wie steuere ich meinen Avatar durch so einen 3D-Raum. Und dann dachten wir am Anfang, okay, wenn das so eine große Hürde ist, dann sollten wir weiter forschen Richtung 2D. Und haben dann aber nach einiger Zeit, ich glaube, es waren 2 Monate, nochmal nachgefragt bei unseren ProbandInnen, woran sie sich so erinnern können, was jetzt im Nachhinein für sie relevant war und interessant war. Und da haben wir was ganz, ganz Erstaunliches festgestellt, und zwar, dass die Menschen sich mehr an die Erlebnisse in dieser 3D-Welt erinnern konnten und dass sogar neue Erinnerungen entstanden sind durch die Interaktion in dieser 3D-Welt. Und wir vermuten, dass es daran liegt, dass wir eben 3D-Wesen sind. Also wir leben ja in einer dreidimensionalen Welt und dieser virtuelle Raum schafft eine Form von Nähe, die wir aus der realen Welt kennen. Zum Beispiel gibt es Special Audio. Das heißt, ich habe dreidimensionalen Klang. Wenn ich in einer Gruppe vorne am Eingang stehe und mich unterhalte, höre ich trotzdem ganz leise die Menschen, die weiter hinten stehen und sich unterhalten. Und ich kann mich entscheiden, aus der Gruppe mich loszulösen und rüberzugehen zu der anderen Gruppe. Und man merkt auch, wie man Verhaltensweisen aus der realen Welt adaptiert. Also man sagt noch Tschüss, man entschuldigt sich, wenn man sich aus Versehen als Avatar anrempelt zum Beispiel, entschuldigt man sich, obwohl das letztendlich wäre es ja eigentlich egal. Aber Das ist total schön zu sehen, wie wir da tatsächlich so einen Link haben zur realen Welt. Und das finde ich im Trauerkontext unglaublich wichtig, weil da geht es ja um Gemeinschaft. Da geht es ja um Zusammensein und gemeinsam zu fühlen.
Eine wichtige Frage. Also das ist, du siehst mich, die Hörer leider nicht, aber du siehst mich hier von einem Erstaunen ins andere fallen, mit Name auch, also hauptsächlich auch diese Beschreibung, die du jetzt gerade gegeben hast, von diesem Anrempel mit der Entschuldigung. Wie unglaublich echt und wirklich das alles wird. Aber eine wichtige Frage habe ich natürlich schon, wenn du in Babelsberg auf der Filmakademie bist, dann hast du doch eigentlich fröhliche Themen, würde ich so sagen. Also da macht man irgendwelche Liebesfilme, Rosamunde Pilcher oder solchen Quark. Wie kommst du jetzt zu diesem Thema mit dem Tod?
Ich bin tatsächlich gelernte Bestatterin. Ich habe vor 12 Jahren meine Ausbildung in Freiburg begonnen als Bestattungsfachkraft. Und der Wunsch, Bestatterin zu werden, ist ganz, ganz früh entstanden, und zwar mit 13. Mit 14 habe ich dann mein erstes Praktikum gemacht, weil ich wollte unbedingt wissen, was ist denn dieser Tod, vor dem jeder Angst hat, über den niemand spricht. Und ich selbst habe ihn nie erlebt. Und ich habe ihn bis vor kurzem selber nie erlebt. Und dann war ich so neugierig als 14-Jährige, dass ich dann eben ein Praktikum gemacht habe. Und während des Praktikums wurde mir klar, wie wertvoll dieser Beruf ist und wie wertvoll unsere Bestattungskultur ist. Und das hat mich bis jetzt begleitet. Diese Grundausbildung, auch wenn ich danach studiert habe und Filme gemacht habe, ist geblieben. Und da kommen wir vielleicht auch schon zu einem ganz wichtigen Punkt. Und zwar möchte ich mit dem Erinnerungsraum eine Möglichkeit schaffen, die deutsche Bestattungskultur ins Metaverse oder sie dabei zu unterstützen, ins Metaverse einzusteigen, könnte man sagen.
Ja, wie unterscheidet sich denn jetzt die Herangehensweise in deinem neuen Unternehmen von der Art und Weise, wie ihr damals mit Favell oder bei der Konzeption und bei der Erstellung der allerersten Erinnerungsräume vorgegangen seid?
Mit dem neuen Unternehmen, das gibt es jetzt seit einem Monat, konzentrieren wir uns ganz viel auf die Usability und auf Zugangsbarrieren, die wir abbauen wollen. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass dieses Projekt Favell, das eben an der Uni entstanden ist, war bisher gefördert durch öffentliche Gelder, durch das Exist-Gründungsstipendium. Und das ist jetzt eben ausgelaufen. Und jetzt geht es eben darum zu gucken, wie kann man aus der Idee Favell, aus der Idee virtuelle Erinnerungsräume anzubieten, ein tatsächliches Geschäftsmodell stricken. Und wir haben ganz viel Erfahrung gesammelt bei den EndnutzerInnen, also bei den Trauernden vor allem. Und haben gemerkt, der Betreuungsaufwand ist sehr hoch. Also da gibt es ganz viel Redebedarf, da gibt es ganz viel Bedarf, Geschichten zu erzählen und zugehört zu bekommen, also dass man ihnen zuhört. Und was wir aber sind, wir sind ja kein Dienstleister, sondern wir sind tatsächlich einfach ein IT, ein Softwareunternehmen. Und was wir festgestellt haben, ist eben, dass der Trauerkontext, der braucht ganz einfache Anwendungsfälle. Also der braucht nicht diese ganze Komplexität, die das Metaverse mit sich bringt, was man da alles tun kann. Das ist eigentlich viel zu viel. Also es braucht eine Reduzierung auf die wirklich wesentlichen Bestandteile. Und da konzentrieren wir uns jetzt mit dem virtuellen Erinnerungsraum drauf und versuchen, diesen Spagat hinzukriegen zwischen total einfacher Bedienung und: kann ich denn auch die Tür hier öffnen? Kann ich auch hier interagieren? Kann ich auch irgendwie agieren? Und da ist vielleicht so ein bisschen noch der Unterschied.
Kurze Zwischenfrage dazu. Du hast ja jetzt gesagt, ihr seid kein Dienstleister, ihr seid ein IT-Unternehmen. Wer sind denn dann sozusagen die Kunden, um auf dieser Business-Ebene zu sprechen? Geht es darum, dass jetzt Trauernde direkt euch anfragen und sagen, hey, ich möchte so einen Raum erstellen für mich oder für meine Familie, für meine Freunde? Oder geht es darum, dass Unternehmen auf euch zukommen und sagen, hey, ich bin Bestatterin, ich bin Bestatter und ich möchte das sozusagen in mein Portfolio aufnehmen, um das anzubieten, wenn ich glaube, das könnte ein Mehrwert sein für die Angehörigen?
Genau, wir richten uns zurzeit ausschließlich an B2B, sagt man, also Business to Business. Wir möchten Bestattungsunternehmen und TrauerrednerInnen emanzipieren, ihnen die Möglichkeit geben, einen Zugang zu geben, virtuelle Welten zu nutzen für ihr Angebot. Ob das dann ein Beratungsangebot ist, ob das ein virtuelle, also dass man einem virtuellen Erinnerungsraum, Trauerraum oder Empfangshalle einfach über Produkte beraten kann, Beratungsgespräche führen kann oder ob das tatsächlich dann ein Erinnerungsraum ist. Das ist dann wirklich den Bestattungsunternehmen, den TrauerrednerInnen überlassen. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren viel mit TrauerrednerInnen zusammengearbeitet und festgestellt, da ist ganz viel Bedarf, der Bedarf ist da, dass die Trauerrede auch im Nachhinein nochmal hörbar ist, weil man kann zwar die geschriebene Trauerrede, viele TrauerrednerInnen händigen die ja aus, aber das geschriebene Wort ist nicht das gleiche wie das gesprochene Wort. Und das ist in diesem virtuellen Erinnerungsraum halt so besonders, dass man einen Ort hat, wo man kurz innehält, wo eine Barriere da ist, weil da ist zum Beispiel die Barriere sehr gut. Ich muss aktiv in den Raum gehen und in dem Moment lese ich keine Mails nebenbei oder kriege irgendwie noch eine SMS, sondern ich bin dann erstmal damit beschäftigt, mich in diesem Raum zu bewegen. Das ist eigentlich super einfach, aber es beschäftigt mich. Und in dem Moment halte ich inne und bin ganz mit meiner ganzen Aufmerksamkeit und Konzentration in diesem Raum. Und durch dieses Special Audio, welches ich eben erklärt habe, klingt die Rede auch wahnsinnig authentisch, also nahbar. Und das ist ein ganz, ganz schöner Moment, da einfach reinzugehen, der Rede zuzuhören, vielleicht sich die Bilder an den Wänden noch anzuschauen. Und das schenkt einem Zeit und das schenkt einem so einen ganz besonderen Moment des Abschieds.
Ist das jetzt eine hypothetische Darstellung, die du uns gibst, oder ist das wirklich schon was ganz Konkretes? Du hast gerade schon dieses wirklich tolle Beispiel der Stammkneipe genannt. Ein Kind des Ruhrgebietes, das ich bin, spricht sowas immer an. Aber hast du vielleicht auch ein paar Beispiele und Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern, die du mit uns teilen möchtest und die das vielleicht so nochmal auch sagen, das ist nicht nur eine hypothetische Sache, sondern das haben die wirklich erlebt und wie sie das erlebt haben.
Mit Favell haben wir jetzt zuletzt Mandy begleitet. Mandy ist 40 Jahre alt und weiß, dass sie bald sterben wird. Und aufgrund ihrer Krankheit findet ihr Leben hauptsächlich online statt. Das heißt, Begegnungen in einer Stammkneipe sind ihr verwehrt. Und sie hat sich den virtuellen Erinnerungsraum schon zu Lebzeiten gewünscht und auch eingerichtet, um sich dort mit ihrer Community zu treffen. Sie ist sehr aktiv auf Instagram und dann schreibt sie manchmal, hey, ich bin heute Abend um 18 Uhr wieder im Raum. Wer möchte, kann dazukommen. Und dann hat sie in diesem virtuellen Raum halt wirklich, kann sie Freunde treffen, kann sie sich mit Leuten verabreden. Und gleichzeitig, wenn sie dann irgendwann stirbt, wird nur ein kleiner Teil ihrer Community zur Beerdigung kommen. Es wird eher der engste Familienkreis und Freundeskreis eingeladen. Und dennoch gibt es ja den Wunsch, auch Abschied zu nehmen von ihr. Und das ist der Community eben gegeben in diesem virtuellen Raum. Es wird auch die Trauerrede wird dort hochgeladen. Und man kann jetzt schon Nachrichten an sie dort hinterlassen, Fotos kommentieren. Und das wird dann eben auch möglich sein.
Ist der Begriff, ja, jetzt will ich nicht unbedingt Semantik oder sowas betreiben, da war ich schon immer ganz schlecht drin. Aber ist dann der Begriff Erinnerungsraum nicht vielleicht etwas zu begrenzt?
Das ist ein guter Gedankenanstoß. Hättest du eine Idee, wie man das nennen könnte?
Naja, also auf jeden Fall hast du natürlich auch einen Begegnungsraum. Da können tolle Erinnerungen raus entstehen, beziehungsweise du kannst in diesem Begegnungsraum natürlich tolle Erinnerungen wieder nochmal haben. Aber hier geht es ja auch darum, auch wieder neue Geschichten zu erleben. Das heißt, du willst ja nicht nur in der Vergangenheit leben, sondern du willst ja auch eigentlich ganz gerne mit deiner Gruppe gemeinsam nach vorne schauen. Und auch wenn du weißt, dass es der Tod ist. Ich finde das eine ganz interessante, aber auch berührende Geschichte natürlich von Mandy, dass sie auch so aktiv dabei ist. Das ist natürlich eine ganz aktive Sache, ne? Dass auch der Tote natürlich da noch was machen kann. Stefanie Schillmüller hatte da auch drüber erzählt, dass es wirklich auch in anderen Ländern zum Beispiel schon möglich ist, dass du, ich glaube in Japan war es, dass man nochmal die Stimme oder dass Artificial Intelligence schlussendlich dazu führen wird, dass man wahrscheinlich auch sogar die Stimme des Toten später nochmal hören kann in diesen Räumen. Das bringt mich eigentlich auch zu der Frage schon gleich, dass es im digitalen Raum, also wahrscheinlich andere Länder da schon etwas aufgeschlossener sind. Gibt es so ähnliche Konzepte im internationalen Bereich? Und ist das für euch auch interessant, um mal ein bisschen über die Ländergrenzen zu schauen?
Ja, interessanterweise sind wir nach wie vor einer der ersten, der erste Anbieter, der das, der virtuelle Erinnerungsräume anbietet im Trauerkontext. Was es aber gibt, sind immer wieder selbstorganisierte Sachen, vor allem von jungen Menschen. Also zum Beispiel gibt es Trauerzeremonien in Games oder es gibt Minecraft zum Beispiel, wird auch gerne genutzt von Jugendlichen, um dort sich selbst einen Erinnerungsraum zu schaffen. Und das ist ja das Schöne, also der virtuelle Erinnerungsraum, den wir anbieten, soll einfach eine Ergänzung sein und eine Möglichkeit sein für Menschen, die sich darin wiederfinden. Da ist ja zum Beispiel bei Mandy auch der Wunsch da, dass was bleibt von ihr auf dieser Welt, wenn sie geht. Und das bringt uns aber auch in einen Konflikt. Und zwar, die Erinnerungsräume sind nicht für immer, sondern die sind nur punktuell offen. Wie lang der Zeitraum ist, das ist natürlich eine Verhandlungssache sozusagen oder eine Wunschsache, weil theoretisch können die natürlich lange offen sein. Aber wir sehen, was wir erfahren haben, ist, dass die Aktivität der Trauergemeinschaft zwischen Todesfall und Beerdigung sehr, sehr hoch ist. Das heißt, das ist zum Beispiel ein wichtiger Zeitraum, in dem der Raum offen sein könnte. Und dann zu punktuellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel im Fall von Mavis, der Geburtstag des Vaters oder der erste Todestag, dass man dann wirklich sagt, okay, wir machen den Raum nochmal für 3 Stunden auf oder für einen Tag und wir treffen uns aber alle um 18 Uhr in diesem Raum. Und genau, das ist eben, was wir verhindern wollen, ist, dass man nicht loslassen kann, dass man in so eine Schleife gerät, wo man immer wieder gefangen ist in diesem, ja, in diesen Trauergefühlen, sondern dass es eher begleitet bei diesem Loslassprozess, weil die Beziehung zu der verstorbenen Person, die bricht ja nicht einfach ab, sondern sie verändert sich. Und dass diese Veränderung, die würden wir gerne greifbar machen für die Menschen, die eben nicht an der Beerdigung teilnehmen können.
Das bedeutet dann, also der Raum ist am Anfang, sage ich mal, immer zugänglich für die Angehörigen oder für die Menschen, die da sozusagen den Zugang haben möchten. Und dann würde man irgendwann sagen, jetzt wird es zugemacht, aber es wird dann vielleicht punktuell, ne, bei einem Jahrestag, bei dem Geburtstag, wie du gesagt hast, gerade wieder geöffnet. Und wenn vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo dann die Angehörigen sagen, sie möchten es jetzt ganz abschalten, dann kann man ja sicherlich dann nochmal, sage ich mal, so eine Gesamtkopie machen von den Inhalten, die bis dahin eingespeist worden sind und sagen, das bleibt jetzt davon sozusagen, das ist quasi der letzte Stand und dann ist der Raum zu, aber das, was quasi geschaffen worden ist, auch an neuen Erinnerungen, bleibt dann vielleicht in irgendeiner anderen Form für die Familie.
Das ist echt eine der häufigsten Fragen. Kann ich den Raum runterladen? Kann ich den irgendwie ausdrucken? Also dieses Ausdrucken, was in den Händen haben, das ist tatsächlich so ein Bedürfnis und natürlich ist das insofern möglich, dass man die Fotos ausdrucken kann, dann die Sprache natürlich nicht. Also es werden zunehmend Sprachnachrichten tatsächlich hinterlassen oder auch jetzt im Fall von Mandy, sie hinterlässt selber Sprachnachrichten. Und was wir schon angeboten haben, war einfach einen Film zu machen von dem Raum, dass man eben durch den Raum geht und dann bei jeder Sprachnachricht bleibt man stehen und hört sich die an und dass man einmal nochmal das als Videomaterial hat.
Das Konzept wirft in der Tat psychologische und ethische Fragen auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hast du gerade schon ganz toll beschrieben, auch dass Leute nicht gefangen werden sollen in dieser Endlosschleife eigentlich. Ne? Aber eine dieser Fragen, die man natürlich auch haben kann, ist, lässt man dem Verstorbenen in diesem virtuellen Raum altern? Das ist natürlich so ein, und sicher mit künstlicher Intelligenz kann ich mir vorstellen, dass es echt möglich ist, um das Kind aufwachsen zu lassen. Solche Fragen. Werdet ihr auch damit konfrontiert?
Es gibt so ein ganz herzzerreißendes Video aus Korea, wo ein koreanischer TV-Sender einer Mutter, die ihr 4-jähriges Kind verloren hat an einer Krankheit, dieses Kind virtuell nochmal durch die VR-Brille erlebbar gemacht hat. Und man sieht die Mutter, man kann das auf YouTube einfach mal eingeben, man sieht eben die Mutter, wie das Kind auf sie zurennt und mit ihr spricht und die Mutter greift, sie hat diese Brille auf, sieht das Kind also nur durch die Brille und greift nach dem Kind und da ist nichts. Und das finde ich super herzzerreißend. Und technisch, ich meine, wir sind ein IT-Unternehmen und wir forschen wirklich schon an Zukunftstechnologien. Technisch ist das möglich. Technisch ist es auch möglich, aus Texten oder aus Sprachnachrichten von verstorbenen Personen die Stimme so zu rekonstruieren, dass ich einen Text schreiben kann und dann sagt die Stimme diesen Text. Wir können das, aber wir bieten das bewusst nicht an, weil wir genau uns diese ethischen Fragen stellen. Es gibt aber zum Beispiel, wurde ich jetzt auf der Messe gefragt, Leben und Tod in Freiburg am Wochenende, ob wir bereit wären, diese Stimmsoftware anzuwenden für einen Vater, wo das, also der Vater wird auch bald sterben und das Kind ist aber noch ganz klein Und die Mutter wünscht sich, also wir haben nicht mit der Mutter direkt gesprochen, sondern mit einer Bekannten, aber die Mutter wünscht sich, dass der Vater Geschichten vorliest. Und das macht er gerade auch. Also er nimmt ganz viele Geschichten auf. Die sind aber alles Kindergeschichten. Und die Frage ist, das Kind wird ja älter und dann gibt es neue Bücher. Und wie ist es, wenn dann der Harry Potter Band 9 dann plötzlich erscheint und dann könnte der Vater den ja nochmal vorlesen? Und in dem Moment, das ergreift mich dann, weil mich das natürlich berührt. Also das würde ich dann schon gerne möglich machen. Und gleichzeitig ist aber der Missbrauch auch so nah.
Als Wissenschaftler erkenne ich das zumindest, dass man auch immer gerne diese wissenschaftlichen Herausforderungen natürlich immer wieder sucht, aber man sich enorm bewusst sein muss dieser ethischen und psychologischen Konsequenzen, auch den Einfluss, den das hat auf das Leben. Ich habe noch eine wichtige Frage, glaube ich. Ich habe viele wichtige Fragen, aber eine, die ich stellen möchte, ist auch, du hast gerade geschrieben, es wird hauptsächlich von Jüngeren genutzt. Das heißt, das Beispiel von Mandy, ich glaube, sie war 40. 40 finde ich noch relativ jung. Das hat aber, ist immer meinem Alter geschuldet. Nicht jetzt wirklich. Ich weiß gar nicht, was eigentlich dieser Bruch ist oder diese Grenze zwischen alt und jung. Aber ich finde 40 auch noch relativ jung. Wie breit ist euer Publikum aufgestellt beziehungsweise eure Benutzer aufgestellt, die Leute, die ihr adressieren wollt? Und wie sieht es aus mit kulturellen Unterschieden? Wie geht ihr damit um? Deutschland, 82, 83 Millionen Einwohner, das mit einem riesengroßen Migrationshintergrund, also eine riesengroße Gruppe, jetzt nicht nur von der Menge her, sondern auch einfach als wirtschaftliches Potenzial, das muss man natürlich auch ganz ehrlich sehen.
Ja, da ist tatsächlich ein Potenzial da, weil tatsächlich auch viele Kulturen in Deutschland leben, wo die Bestattung im Heimatland sein darf oder auch sein soll und wo aber das Leben im Hier und Jetzt stattfindet. Also Stefanie Schillmöller hat im ersten Podcast das so toll gesagt, wir trauern immer da, wo wir auch leben. Und da ist zum Beispiel ja die Möglichkeit da, eben einer Community Erinnerungsräume zu geben, die mitnehmbar sind sozusagen, die erreichbar sind, egal wo der Körper liegt. Und ja, Kultur, also wir hätten es definitiv leichter, wenn wir nicht in Deutschland gründen würden. Also Aha. Wir hätten es in anderen Ländern definitiv leichter. Allein schon wegen des Internets. Also wir brauchen Internet und auch gutes Internet, weil die Räume sollen ja schnell laden. Wir bauen die sehr, sehr leicht. Also die laden schnell, aber umso mehr Medien in diesen Räumen sind, umso länger brauchen sie natürlich zu laden. Und wer genau die Zielgruppe ist, das müssen wir noch evaluieren, weil zum Beispiel, wir sind sehr aktiv auf Instagram und da ist die Menschen, die uns da folgen, die sind über 45 oder 45 plus und oft Frauen. Das heißt, da ist ein Rieseninteresse da, aber ob die am Ende auch unsere Zielgruppe sind, das ist noch, oder beziehungsweise dann die Zielgruppe der Bestattungsunternehmen, das ist dann eben die Frage. Ja, wenn mich jetzt hier jemand hört, ein Bestattungsunternehmen, was einfach Lust hat, da mal zu forschen und das auszuprobieren, das einfach mal so einen Erinnerungsraum mit ins Sortiment aufzunehmen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt.
Naja, Lilly, ich gucke auch gerade auf Simon. Das ist natürlich auch ein bisschen Sinn und Zweck der Übung, dass ihr als Stiftung diese Ideen, naja, Leute darauf aufmerksam machen, dass diese Ideen bestehen. Das ist natürlich auch Sinn und Zweck dieser Podcast-Reihe.
Genau, auf jeden Fall. Und ich meine, was Lilly eben gesagt hat, das eine Beispiel mit dem Vater, der jetzt die Geschichte vorliest und der vielleicht in Zukunft durch technische Möglichkeiten nach seinem Tod noch vorlesen könnte sozusagen, wo eben diese Konfliktlinie ist zwischen ethischen Fragen und wissenschaftlichem Potenzial. Das zeigt ja wirklich, das sind nicht Fragen, die sind irgendwie in 5 oder 10 Jahren relevant, sondern die sind jetzt schon relevant und die entsprechende Lebenswirklichkeit der Menschen, wie wir das beim letzten Podcast ja auch schon gesagt hatten. Und darum halte ich es für so wichtig, darüber zu sprechen und da in den Dialog zu intensivieren zu diesen Fragen. Und denke auch, es wäre spannend jetzt zu sehen, wenn Unternehmen eben aus der Praxis sagen, sie greifen das Konzept auf. Sie testen das einfach mal und dann wird sicherlich auch dann aus der Praxis heraus entwickeln, welche Möglichkeiten sich bewähren und welche vielleicht dann ja wieder verworfen werden oder wieder verändert werden, denke ich.
Und vor allem eines der wichtigen Sachen, die ich gelernt habe heute auch, virtuelle Erinnerungsräume sind so viel mehr, als das ich anfangs dachte. Ja, man stellt sich das wirklich so vor, dass man irgendwo in so einen Raum reinkommt, aber diese individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch teilweise die Einfachheit, die man haben möchte, die Kompliziertheit, die man haben möchte. Ich habe da auch zu gelernt und das hat mich wirklich, ich weiß nicht, ob es mich in erster Hinsicht erfreut oder erstaunt, aber dass ihr sagt auch, es ist ein begrenzter Zeitraum, wahrscheinlich wird es nicht immer auf sein. Also es ist nicht so, dass du 24/7 dich in diesem Erinnerungsraum begeben kannst. Wir sind dahinter gekommen, dass du auch schon aus der Branche kommst. Ich glaube, das ist natürlich auch, dadurch ist natürlich auch diese Berührungspunkte waren für dich wahrscheinlich so viel einfacher. Und wir haben über ganz viele tolle, also wirklich tolle Beispiele genannt, die natürlich auch immer in dieser Branche einem nahe gehen. Aber gleichzeitig denke ich, mit eurem Konzept der virtuellen Erinnerungsräume zeigt ihr den Menschen, es gibt halt auch in der heutigen Zeit ganz tolle oder gerade in der heutigen Zeit viel mehr als diese traditionellen Erinnerungsmöglichkeiten. Lilly, ich danke dir für dieses Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank. Mir ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass ich ein ganz großer Fan bin von unserer deutschen Bestattungskultur, dass wir eben so viele kleine Familienbetriebe haben, die deutschlandweit agieren und wirklich tolle Arbeit leisten. Und ich würde mich richtig doll freuen, den kleinen Betrieben dabei zu unterstützen, eine Stimme in der Zukunft zu haben, im Digitalen.
Das bringt mich natürlich auch noch mal ganz kurz dazu, was wir auch schon in der ersten Folge des Podcasts besprochen haben. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist vor allem ein Sowohl-als-Auch. Und ihr bietet ganz einfach mit eurem Konzept eine Erweiterung an, wo ganz deutlich nicht nur ein Bedürfnis, sondern auch wirklich ein Bedarf drin besteht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir heute auch gerne den Bestattern mitteilen möchten, aber auch denjenigen, die Abschied nehmen, die im Abschied begriffen sind. Und diejenigen, die Hinterbliebenen, die hinterbleiben werden. Ich danke dir.
Vielen Dank.